ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Was für eine Woche in Hamburg. Die Vertreter aller großen und kleineren Häfen waren zu Gast hier bei uns in der Stadt, bei der Welthafenkonferenz. Gastgeber war HPA-Chef Jens Meyer, der außerdem noch Präsident der Vereinigung der Welthäfen ist. Wir schauen auf diese Veranstaltung. Dazu der aktuelle Stand in Sachen Harler und MSC und an Bord des Finkenwerder Hochseekutters Landrat Küster sind wir auch zu Gast. Das und mehr heute hier bei uns in unserer 3648. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Die Mediterranean Shipping Company, kurz MSC, ist kurz vor dem Ziel. Die EU-Kommission hat erst vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben für den geplanten Einstieg der Schweizer Reederei beim Hamburger Hafenbetreiber Harler. Was aber plant MSC genau in Hamburg und auch in den anderen Häfen, die der Harler gehören? Dazu haben die Schweizer bislang wenig öffentlich gesagt. In dieser Woche aber hat MSC-Chef Sören Toft in Hamburg ein bisschen tiefer blicken lassen. Dietrich Lehmann.
Mit einem breiten Lächeln steht Sören Toft im Festsaal des Hamburger Rathauses, wartet mit mehreren hundert Teilnehmern bei der internationalen Nachhaltigkeitskonferenz auf Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Konferenz eröffnen soll. Der MSC-Chef hat nach dem grünen Licht aus Brüssel allen Grund zur Freude. Ungeachtet davon, dass es unter den Hafenbeschäftigten und bei der Opposition nach wie vor große Bedenken gegen den Hafendeal gibt.
Als MSC agieren wir nicht politisch. Wir versuchen, unser Bestes zu machen. Und ich glaube, wir haben auch gezeigt hier die letzten 12 Monate, dass die Ladungsströme von MSC gewaltig gewachsen hier in Hamburg. Wir haben 2 neue Anläufe von Diensten aus Asien und das ist hoffentlich eine gute Prüfung, dass wir denken an, was kommt hier voraus und in die Zukunft.
In Zukunft, sagt Toft dann einen Tag später beim Auftakt der Welthafenkonferenz, wolle MSC stark wachsen, trotz aller Krisen weltweit.
Natürlich, solche Black Swan Events, die kommen. Covid kam, Roten Meer, was kommt als nächstes, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Transport- und Containerreederei-Geschäft, wir sind ganz stark und wir werden Wege finden, um die Warenströme zu liefern.
Die Voraussetzungen für Wachstum in der Containerschifffahrt sind da, sagt Toft auf Englisch vor mehreren hundert Hafenmanagern aus der ganzen Welt.
The world is still growing. I know there's a lot of things to be depressed about.
Die Weltwirtschaft wächst. Für 2025 sagen die Experten wieder 3% voraus. Wir haben also keinen Grund, pessimistisch zu sein, so Toft. Die Zeiten, als die Containerschifffahrt noch um 10 oder 12% gewachsen ist, die sind zwar vorbei, aber wenn wir uns mal den Zuwachs in den ersten 8 Monaten in diesem Jahr anschauen, so Toft, dann sind die Containerbewegungen um 8% gestiegen. In China, in Asien allgemein, gibt es sogar ein 2-stelliges Wachstum. Es geht also aufwärts und darauf bereiten wir uns vor. Vom kommenden Jahr an will MSC nicht mehr in einer Allianz mit einer anderen großen Reederei Liniendienste anbieten, wie zuletzt mit Maersk aus Dänemark, sondern alleine. Für die Häfen und Terminals bedeutet das, so Toft, dass wir mit unserem neuen Netzwerk noch mehr Häfen anlaufen werden. Wir wollen unser Gebiet erweitern. Nicht nur das. MSC kauft sich weltweit in immer mehr Häfen ein, nicht nur in Hamburg.
And we are not just investing in ports because we see that as a good business opportunity alone.
Wir investieren nicht in erster Linie in die Häfen, um Geld zu verdienen, beteuert Toft. Wir sind schon bei über 100 Häfen dabei. Und das erlaubt uns, Kontrolle über die Abläufe zu haben. Wir verschaffen uns so Widerstandsfähigkeit. Wenn es wieder Schocks gibt, wie es ja gegeben hat in den vergangenen Jahren, dann sind wir vorbereitet. Aber MSC-Chef Sören Toft sagt auch, während die Reedereien mit ihren immer größeren Schiffen sehr auf Effizienz bedacht sind, gibt es in den Häfen noch deutlich Luft nach oben. Wir brauchen Technologie, so Toft, nicht um die guten Hafenarbeiter zu ersetzen, sondern um Wachstum zu ermöglichen. Wir brauchen mehr Effizienz. Daran hat sich auch in den vergangenen 3 Jahren nichts geändert. Mehr Effizienz, mehr Automatisierung in den Häfen? Angela Titzrath, die Vorstandschefin des Hamburger Hafenbetreibers Hala, bei dem MSC in großem Stil einsteigt, meint:
Also wir optimieren unsere Anläufe und Prozesse. Das muss Hand in Hand gehen mit den Partnern, natürlich so wie mit Sören Toft und unseren anderen Kunden. Das heißt, eine Liegeplatzoptimierung, eine Stauplanoptimierung und natürlich auf der Kai-Linie eine Optimierung der automatisierten Prozesse. Wir investieren ja schon seit mehr als 4 Jahren am CTB hier in Hamburg und setzen damit einen neuen Standard, selbstfahrende, automatisierte AGVs. Wir haben Lagerblöcke, Automatisierung und können damit signifikante Effizienzvorsprünge bringen.
Was aber ändert sich konkret, wenn MSC in einigen Wochen zusammen mit der Stadt Hamburg die Hala kontrolliert? Dass andere Räder in großem Stil abwandern, ist bislang nicht zu erkennen. Schon im vergangenen Herbst hatte etwa Hapag-Lloyd-Chef Rolf Haben Jansen nach anfänglicher Enttäuschung über den MSC-Deal öffentlich gesagt:
Wir sind und wir bleiben auch in Zukunft der Hala verbunden, auch dann, wenn künftig in ihrer Betriebskantine vielleicht ein bisschen weniger Lapskaus und dafür mehr Käsefondue serviert werden könnte.
Ja. Schweizer Käsefondue in der Hala-Kantine? Dieser Satz scheint auch MSC-Chef Sören Toft zu Ohren gekommen zu sein. Wir werden nicht die Speisekarte in der Kantine ändern. Wir werden ein guter und verlässlicher Partner sein, die deutsche Kultur und die Hamburger Werte respektieren, sagt Toft. Und er sei sich sicher, dass es eine strahlende Zukunft gibt.
Dietrich Lehmann über die Pläne der Reederei MSC in Sachen Hala. 50 Jahre. Genauso lange gibt es in diesem Jahr die Freunde des Gaffelricks. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Eignern, Seglern und Freunden traditionell gerickter Segelschiffe. Und auch die Regatta Rhinplate rund vor Glückstadt hat gerade Jubiläum gefeiert. Das ist die älteste Wettfahrt für Traditionssegler in Deutschland. Petra Volkwarzen ist fürs Hafenkonzert mitgesegelt und das natürlich auf einem Hamburger Schiff, auf dem Finkenwerder Hochseekutter Landrat Küster.
Im Hafen von Glückstadt liegt der Finkenwerder Hochseekutter Landrat Küster aus der Flotte der Stiftung Hamburg Maritim noch am Kai. Gerade sind die Gäste an Bord gekommen. Thees Fock aus der Crew begrüßt alle und macht die Sicherheitseinweisung.
Wir haben einen Generalalarm, das ist wie so eine alte Telefonklingel ringen. Den lösen wir aus, dann treffen wir uns hier auf dem Vorschiff.
Dann heißt es ablegen und los. Thees Fock kann kaum noch zählen, wie oft er auf verschiedenen Schiffen beim Herbsttreffen dabei war. Mehr als 20 Mal auf alle Fälle.
Wir treffen uns hier in Glückstadt zum 50. Mal von den Freunden des Gaffelricks mit den alten Arbeitsschiffen, vornehmlich von der Elbe, mit den Ewern und Kuttern und haben uns gestern Abend schon gesammelt und heute jetzt geht's los.
Die Regatta heißt zwar Rhinplate rund, da aber ein Bereich der Glückstädter Nebenelbe, das sogenannte Kartoffelloch, für die größeren Schiffe zu flach ist, wird die Elbinsel nicht mehr umrundet. Stattdessen geht es elbabwärts Richtung Brunsbüttel.
Das ist ein sogenannter freier Start, aber ist an eine Uhrzeit geknüpft. Um 11.30 Uhr sollen wir Rhinplate Nord sein.
Der Skipper auf Landrat Küster ist heute Kuddel. Noch läuft das Schiff unter Maschine, dann aber heißt es Segel setzen.
Wir bereiten uns vor, das Großsegel zu setzen. Ich mache jetzt gerade eine Wende, sodass wir in den Wind kommen, damit das Großsegel gefahrlos gesetzt werden kann. Alles klar, zum Großsegel setzen.
Beim Setzen des Großsegels helfen die Gäste mit, ziehen am Pik und am Klaufall, sodass sich die Gaffel, die hölzerne Stange, an der das Segel befestigt ist, nach oben bewegt.
Die Gaffel soll möglichst parallel zum Baum hochkommen.
Farhad Riasi steht an der Schot.
Ich muss mal den Schot hier mal nachführen.
Seit 11 Jahren gehört der gebürtige Iraner zur Crew.
Mit den Leuten zusammen zu sein, miteinander zu reden, die Erfahrung, die ausgetauscht wird. Viele kommen aus der Seefahrt und dann erzählen sie ihre Geschichte und das ist sehr interessant.
Mit der Seefahrt hatte er, bevor er an Bord kam, nichts zu tun. Ganz anders Jan, der die Gäste beim Segelsetzen anleitet und danach erklärt, wie die Taue richtig aufgeschossen werden.
Und da das ein rechtsgeschlagenes Tau ist, müssen wir im Uhrzeigersinn arbeiten.
Für ihn ist das Mitfahren auf einem Hochseekutter wie Landrat Küster so etwas sowas wie Familientradition.
Ich komme aus einer alten Finkenwerder Fischerfamilie, bin aber selber beruflich ganz anders abgebogen und hier fröne ich sozusagen meinen Wurzeln. Das ist einfach eine tolle Gelegenheit, noch mal unterwegs zu sein. Wie geht's weiter? Jetzt wird das Focksegel gesetzt.
Anja Seemann aus der Crew erzählt den Gästen, wie es war, als die Fischer früher wochenlang auf der Nordsee unterwegs waren.
Und hier unten in der Bünn, da steht Wasser drin, da wurden damals die Fische lebend reingebracht. Und dann sind die eben nach 2 Wochen wiedergekommen, haben ihre Fische auf den Markt gebracht und hatten 1 Woche Urlaub oder frei. Und dann sind sie wieder 2 Wochen raus. Und das ganze Jahr durch, im Sommer und im Winter.
Ein riesiges Containerschiff kommt die Elbe hochgefahren. Gerade im Kontrast zu den alten Segelschiffen ein faszinierender Anblick.
Wir sind die alte und die neue Welt. Ne? Hier, wir sind die alte Welt und nebenan fahren die großen Koffer mit hoher Welle und großem Tiefgang und tief gebaggert in den Hamburger Hafen.
Crew und Gäste genießen das prachtvolle Bild der alten Schiffe unter Segeln.
Wunderbar. Also die Sonne spiegelt sich jetzt auf dem Wasser. Ein Traditionssegler zieht da jetzt direkt durch. Also ein schöneres Bild gibt es nicht. Die Wolken und das alles ist fast vergessen wieder.
Wir sehen die Johanna und die Melpomene, beide aus Hamburg. Die Johanna liegt auch in Finkenwerder im alten Kutterhafen und gehört auch zur Stiftung Hamburg Maritim, ein EWA. Und Melpomene ist auch ein EWA und liegt aber beim Hafenmuseum.
Die Crew der Landrat Küster segelt, auch weil sie ihr Besan-Segel heute nicht setzen können, eher hinten mit.
Wir haben eben noch mal die Fock durchgesetzt, das Fockfall. Leider war der Strom immer noch so kräftig, dass wir praktisch auf der Stelle gestanden haben.
Aber es geht eben auch gar nicht darum, besonders schnell zu sein und zu gewinnen.
Es kommt überhaupt nicht darauf an, Erster zu werden. Also viele Preise gehen traditionell um die Erhaltung der Schiffe, und wie der Erhaltungszustand ist, wie die Eigner sich drum kümmern und wie sie restauriert haben und solche Sachen. Es geht einfach darum, sich gemeinsam zu treffen und gemeinsam entspannt auf dem Wasser zu segeln.
Auf dem Weg zurück Richtung Glückstadt ist der Wind teilweise ganz schön böig. Auch Regen gibt es immer mal wieder. Und trotzdem, als das Schiff wieder im Hafen einläuft, sind Gäste und Crew zufrieden mit dem Segeltag auf der Elbe.
Schön.
Ja, interessant. Bisschen kalt geworden. Ein Grog wird nicht schlecht.
Im kommenden Jahr treffen sie sich wieder zum Herbsttreffen der Freunde des Gaffelriggs in Glückstadt.
Eine Regatta, bei der es nicht bierernst um die beste Platzierung, sondern vor allem ums Treffen, um die Freude an alten Schiffen und ums gemeinsame Segeln geht. Danke an die Crew der Landrat Küster, dass wir bei der 50. Wettfahrt vor Glückstadt an Bord sein durften. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier, und wenn es nicht so ein ernstes Thema wäre, dann könnte man sich an einen James-Bond-Film erinnert fühlen. Fakt ist wohl, Russland spioniert systematisch kritische Infrastruktur des Westens aus. Und zwar auch genau vor unserer Haustür, auf und in der Ostsee. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Rechercheprojekt, an dem in Deutschland Journalistinnen und Journalisten von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beteiligt waren. Und im Fokus dieser Recherche stehen sogenannte Forschungsschiffe, die immer wieder unvermittelt in Nord- und Ostsee auftauchen. Benedikt Strunz berichtet.
Der 14. Oktober 2023. Im Windpark Arcadis Ost mitten vor Rügen taucht ein eigentümliches, etwa 80 Meter langes Schiff auf. Es hat alle Transponder abgestellt, sodass es für andere Schiffe nicht zu erkennen ist. Die Jewgeni Gorygletsa ist ein russisches Spionageschiff. Sie ist Teil eines streng geheimen Militärprogramms, das den Namen Hauptabteilung Tiefseeforschung trägt. An Bord des Schiffes befindet sich sensible Sonar- und Radartechnik. Außerdem an Bord bewaffnete russische Soldaten. Erst als die Bundespolizei das Schiff anfunkt, verlässt es den Windpark. Die Jewgeni Gorygletsa ist kein Einzelfall. Immer wieder tauchen derzeit in Nord- und Ostsee vermeintliche russische Forschungsschiffe auf, sagt der deutsche Ex-General Hans-Werner Wiermann.
Wir wissen, dass es eine Reihe russischer Schiffe gibt, die einerseits zivilen Zwecken dienen oder auch militärischen Zwecken. Sie können über Messtechnik verfügen, zum Beispiel über hochauflösende akustische Sensoren oder über Unterwasser-Videosysteme.
Für Marine und Bundespolizei sind die Schiffe eine Herausforderung. Denn oftmals haben sie ihre Transponder abgestellt, sodass sie für andere Schiffe unsichtbar sind. Auch der deutsche Bundesnachrichtendienst ist alarmiert. Denn Russlands Hunger nach Informationen sei groß, sagt BND-Präsident Bruno Kahl.
Zum einen ist natürlich die Versorgung und die Kommunikation relevant, um eventuell auch Sabotagehandlungen vorbereiten zu können. Andererseits sind es militärische Strukturen, die prophylaktisch aufgeklärt werden.
Doch wie groß ist eigentlich das Problem der russischen Spionage vor unseren Küsten? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat ein internationales Journalistenteam über Monate hinweg zu dem Phänomen recherchiert. Die Journalistinnen und Journalisten haben mit Dutzenden vertraulichen Quellen gesprochen, Satellitenbilder ausgewertet und mehr als 1000 Morsenachrichten russischer Forschungsschiffe entschlüsselt und ausgewertet. Viele dieser Schiffe fahren zwar als Geisterschiffe, also quasi unsichtbar, doch sie funken regelmäßig Wetterberichte nach Kaliningrad und St. Petersburg. Und über die lässt sich auch ihre Position feststellen. Sammelt man genug Daten, lässt sich so die Route der Schiffe rekonstruieren. Insgesamt konnte das Team mehr als 400 Fahrten nachverfolgen, die die vermeintlichen Forschungsschiffe seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine unternommen haben. Die Recherchen, die in Deutschland von NDR, WDR und SZ durchgeführt wurden, zeigen, Russland spioniert systematisch in Nord- und Ostsee. Das bestätigt auch ein ehemaliges Besatzungsmitglied eines Forschungsschiffes im Interview mit Panorama 3.
Alles, was auf dem Meeresgrund auftaucht, egal ob Internetkabel oder Stromleitung, ist ein strategisches, feindliches Objekt. Wenn man es im Falle eines Krieges zerstört, ist man im Vorteil. Die direkte Funktion der Forschungsschiffe ist es deshalb, den Meeresboden zu scannen und diese Information dem Militär bereitzustellen.
Der Mann hat viele Monate auf einem angeblichen Forschungsschiff gearbeitet. Weil er um seine Familie fürchtet, wurde seine Stimme nachgesprochen. Insgesamt verfügt Russland über mehr als 70 dieser Schiffe. Die meisten davon sind dem Verteidigungsministerium zugerechnet. Die im Projekt gewonnenen Daten zeigen, mindestens 60 Mal fuhren die Schiffe sogenannte Kriechfahrten in Nord- und Ostsee. Das heißt, sie fuhren extrem langsam und bewegten sich mitunter in Zickzackkursen. Und dies immer wieder auch in der Nähe von kritischer Infrastruktur. Zum Beispiel über einem Datenkabel, das Bornholm mit Polen verbindet. Oder über der Gaspipeline Europipe. Sie verläuft in der Ostsee und landet in Niedersachsen an. Die Pipeline versorgt Millionen Haushalte mit Gas. Die Bundespolizei und die Marine verfolgen verdächtige russische Schiffe. Viele Spionagefahrten finden allerdings in den ausschließlichen Wirtschaftszonen der Nord- und Ostseeanrainerstaaten statt. Hier gibt es bislang kaum eine rechtliche Handhabe, um gegen Spionage vorzugehen. Wie dreist die mysteriösen Schiffe dabei mittlerweile vorgehen, zeigt der Fall der Jewgeni Gorigletsan, die im vergangenen Oktober vor Rügen aufgetaucht ist. Nachdem die Bundespolizei das Schiff aus dem Windpark gebeten hatte, fuhr es weiter, um dann unweit der Insel Fehmarn die Fahrt zu verlangsamen. Dort befindet sich außerhalb deutscher Gewässer ein U-Boot-Tauchgebiet der NATO. Die Gorigletsa, das zeigen die Recherchen, hielt sich in dem Gebiet mehr als 24 Stunden auf und fuhr Zickzackkurse. Experten vermuten, dass es das Ziel des Schiffes war, NATO-U-Boote auszukundschaften. Als die Gorigletsa erneut von der Bundespolizei angefunkt wurde, erklärte die russische Besatzung, man warte in dem U-Boot-Tauchgebiet lediglich auf besseres Wetter. Russische Behörden ließen eine umfassende Anfrage zu dem Thema unbeantwortet.
Ein Bericht von Benedikt Strunz war das. Und mehr über die Ergebnisse dieses internationalen Rechercheprojekts in Sachen russischer Spionage können Sie sich auch bei uns in der ARD-Mediathek anschauen. Putins Flotte, russische Spionage in der Ostsee, heißt die knapp halbstündige Reportage. Während der Corona-Pandemie haben die Reeder nicht nur bei uns in Hamburg, sondern weltweit viel Geld verdient. Und zwar, weil die Frachtraten deutlich nach oben geschossen sind. Inzwischen sind die Gewinne zurückgegangen, aber wie sieht die Zukunft aus? Damit beschäftigen sich zwei namhafte Beratungsunternehmen der Schifffahrtsbranche. PricewaterhouseCoopers hat in dieser Woche seine jährlich erscheinende Reederstudie vorgelegt und der Chef des britischen Beratungsunternehmens Drury, Tom Power, hat beim Welthafenkongress in Hamburg seine aktuelle Lageeinschätzung präsentiert. Im Studio ist jetzt mein Kollege Dietrich Lehmann. Moin Dietrich. Lass uns damit mal anfangen, wie die aktuelle Lage ist.
Also eigentlich gar nicht so schlecht, sagt zum Beispiel Tom Power. Die Reeder verdienen immer noch ordentliches Geld, vielleicht nicht mehr so viel wie bei Corona, aber die Gewinne sind da. Eigentlich schreiben die meisten Unternehmen schwarze Zahlen und können auch ganz gut davon leben. Und die Welthandelsaussichten sind auch nicht so schlecht insgesamt. Man rechnet in diesem Jahr durchaus mit einem einstelligen Wachstum. Das ist vielleicht ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, wo es ja zurückgeht. geht. Also insgesamt ist die Lage nicht so schlecht und gerade in Asien, da liegt der Verkehr sogar manchmal zweistellig zu.
In wenigen Wochen wird ja in den USA ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Wie bewerten das die Experten?
Das ist interessant, was PricewaterhouseCoopers herausgefunden hat. Dieses Beratungsunternehmen befragt nämlich Reeder einmal im Jahr und die sagen, ja, wir machen uns schon große Sorgen, wenn da wirklich zum Beispiel jetzt ein Donald Trump wieder zurückkommt ins Weiße Haus. Donald Trump bekannt dafür, dass er eben sehr America First in den Mittelpunkt stellt und das bedeutet natürlich in der Konsequenz Konflikte, die irgendwo auf der Welt jetzt von den USA noch eingehegt werden, die muss dann irgendwo jemand anders lösen. Die USA wollen sich ja militärisch dann unter einem Donald Trump viel zurückziehen und das ist natürlich eine Sorge. Konflikte sind immer schlecht für den Welthandel und dann ist natürlich auch die große Sorge vor Protektionismus. Also America First würde bedeuten ja zum Beispiel, dass man höhere Zölle erhebt, dass man den Handel mit China ein Stück weit auch von Seiten der USA einschränkt und dazu sagt Tom Power, der Chef von Drewry.
We have had a relatively open.
Also wir haben eine lange Zeit einen ziemlich offenen Welthandel gehabt, so Power. Und wenn jetzt eine Phase von Protektionismus kommt, dann wird das die weltweiten Verkehre deutlich beeinflussen und die Stabilität der Schifffahrtsindustrie insgesamt.
Gibt es denn, abgesehen von den Sorgen um Protektionismus und um geopolitische Krisen, siehe Rotes Meer, noch weitere Krisen, die sich abzeichnen?
Naja, da ist vor allem die Sorge um Überkapazitäten. Also wir haben es ja erlebt bei Corona, da waren die Kapazitäten knapp. Alle Schiffe, die irgendwie noch geschwommen sind, sind wirklich vollgeladen worden. Da sind sogar Schwergutschiffe mit Containern gefahren, was eigentlich in normalen Zeiten unwirtschaftlich ist. Aber die Reeder haben dadurch, dass sie auch gutes Geld verdient haben, auch angefangen, wieder verstärkt Schiffe zu bestellen. Im Moment sieht das Orderbuch der Werften so aus, 23% der bestehenden Containerschiffsflotte ist schon in den Bestellbüchern drin, bei LNG-Tankern sogar noch 50%. Und da sagt Tom Power, da muss man manchmal ein Stück weit mit dem Kopf schütteln.
The nature of ship owners is
die Natur von Reedern und Schiffseignern, sagt Power, die ist so, wenn sie Geld haben, dann kaufen sie Schiffe. Und warum sie das wirklich machen, das kann er auch nicht sagen. Dabei ist die Folge natürlich eigentlich absehbar. Wenn es zu viel Schiffsraum gibt und der Welthandel wächst ja nicht zweistellig insgesamt, dann fallen über kurz oder lang die Preise, so Power. Ja, die Schiffseigner sagen eben, ich habe kein Geld mehr, sie streichen alles zusammen, die Nachfrage in der Industrie geht zurück und da schließt sich dann der Kreis. Er sei schon lange in der Schifffahrtsbranche, sagt Power. Und er habe diesen Zyklus schon viele Male beobachtet.
And this cycle has repeated itself on numerous occasions.
Ja, im Deutschen sagt man übrigens auch Schweinezyklus dazu und ich finde, das beschreibt es ganz gut.
Die Schifffahrt soll bis 2050 klimaneutral werden. Die EU hat sich dazu auch Zwischenziele gesetzt. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 55% gesenkt werden, verglichen mit 1990. Wie sehen die Reeder dieses Ziel? Ist das überhaupt realistisch?
Naja, erstmal muss man grundsätzlich sagen, die Reeder sehen natürlich das Langfristziel, klimaneutral bis 2050 zu sehen, dass daran nicht gerüttelt wird. Voraussetzung dafür, wir haben das immer wieder mal erwähnt, ist natürlich, dass es auch genügend grüne Treibstoffe gibt oder dass man das irgendwie kompensieren kann. Das andere Thema ist natürlich diese Mittelfristziele. Und 2030, wenn wir mal kurz rechnen, das sind noch nicht mal mehr 6 Jahre hin. Das ist schon ein ordentlicher Weg, der da noch zu machen ist. Und man hat sicherlich einiges geschafft. Schiffe fahren mittlerweile langsamer zum Beispiel, verbrauchen dadurch weniger Treibstoffe. Man versucht, die Schiffe zu optimieren, die Rumpfform zu optimieren. Aber eben das Thema nachhaltige Treibstoffe, das ist noch nicht so richtig vorangekommen. Und gleichzeitig wächst ja der Welthandel auch. Also 1990, wenn wir das vergleichen, mit heute, das ist ein deutlicher Zuwachs bis dahin. Und deswegen sehen tatsächlich die Reeder, so hat es PricewaterhouseCoopers herausgefunden, ist zunehmend skeptisch, dass man dieses Mittelfristziel 2030 -55% in der EU erreichen kann. Das sind fast 80% der Reeder, die sagen so, das ist nicht mehr schaffbar.
Herzlichen Dank, Dietrich Lehmann. Das Klabautertheater in der Nähe vom Berliner Tor hat ein neues Stück. Letzten Donnerstag hat es Premiere gefeiert. Gone Fishing, also bin fischen gegangen, heißt es. Und in dem Stück, da geht es um ein ernstes Thema. Denn im Mittelpunkt steht ein Fischerdorf, das vom Klimawandel und sozialen Spannungen bedroht ist. Peter Helling stellt Ihnen das Stück und auch das Theater vor, denn das zählt zu den ältesten professionellen inklusiven Theatern im Land und ist bekannt für seine brisanten Stücke, die immer mit viel Lust und Spaß erzählt werden.
Meine Freunde, es ist soweit! Die Sonne geht auf!
Fischerdorf St. Fluctus, irgendwo an der Nordküste, ist heute nichts mehr wie früher. Die Dorfbewohner starren aufs Meer. Das Meer steigt, die Preise auch. Einer schmaucht an seiner Pfeife.
Alle Wetter, wenn die so weitermachen, wird er heute aber noch eine ordentlich die Fische füttern.
Dieses schräge Dorf ist ein kleines Abbild unserer Welt. Gone Fishing heißt das neue Stück des Klabautertheaters. Der Titel spricht Bände, sagt Eva Lotz, eine der zwei Regisseurinnen.
Weil es ja ein Sprichwort ist für ich bin dann mal weg, sozusagen. Passt aber auch zu der Frage, wie jeder Einzelne in der Gesellschaft, in unserer Welt gerade reagiert mit all dem, was passiert, wie wir damit umgehen.
Auf der Bühne geben sie in einem zauberhaften Setting mit Bühnennebel, mit stilisiertem Häusergewirr auf zwei fahrbaren Wänden, mit Live-Musik verschiedene Antworten.
Das Wasser war heute höher als gestern.
Das Meer droht das Dorf zu verschlingen. Florian Giese spielt Fiete, den verliebten Fischer. Er trägt ein Hemd mit Rüschen und eine prächtig bunte Hose. Sieht weniger nach Fischer als nach Barockgewand aus.
Das ist gewollt. Ich bin jetzt schon im Barock angezogen, weil ich das Kostüm für das Fischerdorf werde ich drüber ziehen, damit wir den Kostümwechsel in den Szenenpausen besser hinkriegen.
Das kleine Dorf wird von einer dekadenten barocken Hofgesellschaft im Schloss regiert, die nichts anderes kann als feiern, den frischen Fisch futtern und Steuern erhöhen.
Das feine Porzellan!
Naja, das Dorf ist die Welt und die Welt im Dorf geht unter, weil die Flut hochkommt. Und da bleibt nichts übrig, außer vielleicht das Schloss. Politik ist mit drin, das ist ja so häufig bei Klabauter.
Sagt Schauspielerin Katrin Heinz. Auch sie hat sich optisch in einen Fischer verwandelt.
Also ich habe wunderschöne hohe Gummistiefel. Das sind die Hosen, die ich je anhatte, die gehen übers Knie.
Laura Stefanidis ist die zweite im Regie-Team.
Wir wollen zeigen, was ist, wenn sich alles drumherum verändert. Man kann nicht an etwas festhalten, man muss sich mitverändern. Unser Theater ist nicht pures Texttheater. Wir arbeiten mit Text, wir wollen aber sehr viele Bilder erstellen, sodass wirklich die ZuschauerInnen da hineingesogen werden.
Wie das alles immer teurer wird. Und man weiß gar nicht so genau, warum.
Marc-André Steffen spielt Seber Jonte. Für ihn geht es um
Reich und Arm. Ne? Das sind sehr starke Bilder, die es auch heutzutage gibt. Ja.
Aber beim Ernst bleibt es nicht, freut sich Eva Lotz.
Abgesehen davon lachen wir sehr viel und haben tatsächlich das Glück, mit einem Ensemble zu arbeiten, was uns auch auf diese wilde Fahrt über das Meer wunderbar begleitet.
Ob St. Fluctus, also unsere eigene Welt, untergehen wird? Klar ist, das Klabauter geht mit diesem Stück auf hohe See. Darauf freut sich auch Thea Sagave, die seit 11 Jahren zum Ensemble gehört.
Alle sind aufgeregt. Viel Spaß.
Das glaube ich. Und wenn Sie jetzt Lust haben, sich das Stück Gone Fishing anzuschauen, zu sehen ist das Stück noch diesen Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend im Klabautertheater. Es war eine bewegte Woche hier bei uns in Hamburg. Gleich 2 große internationale Konferenzen haben weit über die Stadt hinaus gestrahlt. Auf der einen Seite der Internationale Nachhaltigkeitskongress, wo es auch um Themen wie grüne Schifffahrt ging. Und dann waren mehr als 160 Hafenchefs aus der ganzen Welt zu Gast beim diesjährigen Welthafenkongress. Was die Branche aktuell bewegt, das hat sich Dietrich Lehmann angehört und angeschaut.
Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Dieses Wort steht im Mittelpunkt vieler Meetings beim Welthafenkongress. Widerstandsfähigkeit gegen Wetter- und Klimaveränderungen, aber auch gegenüber geopolitischen Krisen und sonstigen Bedrohungen.
Wir dürfen nicht glauben, dass nur weil im Moment kriegerische Ereignisse weit weg sind, dass hier alles immer so weitergeht, wie wir es gewohnt sind,
sagt Hamburgs Wirtschafts- und Hafensenatorin Melanie Leonhardt.
Wir haben erlebt, dass durch IT-Ausfälle, was auch immer sie verursacht hat, auch zum Beispiel der Hafenumschlag mal stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass der Flughafen nicht durchgehend betrieben werden konnte, also weil die Airlines einfach nicht kamen, weil wir ein Thema an der Stelle hatten. Und damit werden auch wir hier in Deutschland, wir hier in Hamburg in Zukunft umgehen müssen und uns darauf einstellen müssen.
Welche Probleme gestörte Lieferketten verursachen, weil etwa Schiffe in China nicht abgefertigt werden, das zeigte sich während der Corona-Pandemie. Ganze Fabriken in Europa und in den USA standen still, weil zum Beispiel Computerchips fehlten. Lars Reger, Technikvorstand beim Chiphersteller NXP,
Ich meine, die Halbleiterindustrie ist zwar eine sehr globale Industrie, hat aber, so wie wir es beschreiben, immer lokale Singularitäten. Das heißt, wenn man einzelne Hersteller hat, die Monopolisten sind, oder einzelne Regionen, die Monopolisten sind, dann ist natürlich die Globalisierung an den Stellen immer im Risiko, wenn da was passiert. Entweder einer Firma oder einer Region.
Und Krisenregionen gibt es viele. Durch die Angriffe von Houthi-Rebellen im Roten Meer ist der Suezkanal als eine der bislang wichtigsten Wasserstraßen weltweit quasi blockiert. Die Reeder können sich meist andere Wege suchen. Aber nicht immer. Was passiert zum Beispiel, falls der Iran den Zugang zum Persischen Golf blockiert, die Straße von Hormuz? Tom Power, Chef des Schifffahrtsberatungsunternehmens Drewry, warnt vor weltweiten Schockwellen.
30% of global crude production comes through the Straits of Hormuz.
Durch die Straße von Hormuz werden aktuell etwa 30% des weltweiten Rohölbedarfs transportiert. Dazu noch einmal 20% aller Erdölprodukte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, so Power, dass die Weltwirtschaft nicht mehr funktioniert, wenn die Straße von Hormuz für eine längere Zeit dicht ist.
If the Straits of Hormuz were closed for a significant period.
Verhindern könne man solche geopolitischen Krisen nicht, sagt Jens Meyer, Chef der Hamburger Hafenverwaltung HPA und aktuell Präsident des Welthafenverbandes IAPH. Aber man könne die Folgen abmildern, wenn Häfen sich besser vernetzen.
Wenn man frühzeitig Informationen hat über Behinderungen, Verhinderungen, dann kann man sich darauf einstellen, man kann neu planen und kann damit den wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass der weltweite Handel trotzdem funktioniert, obwohl sich Dinge verändert haben. Und das haben die Häfen weltweit in den letzten Monaten und Jahren, glaube ich, bewiesen, dass sie es gut können. Aber es hat uns auch die Chance gegeben, das zu trainieren.
Autonome Systeme und künstliche Intelligenz, etwa beim Containerumschlag, können einerseits dabei helfen, dass Häfen Krisen besser abfedern und sie gleichzeitig effizienter machen. Andererseits könnte die kritische Infrastruktur auch anfälliger werden, findet Lars Reger von NXP.
Weil du möchtest, wenn du einen Roboter hast, der dir hilft, natürlich einen Roboter haben, dem du maximal vertrauen kannst. Ja, und wenn der das erste Mal einen verrückten Fehler macht oder von außen ferngesteuert wird, dann machst du alles selber wieder, weil du dem Ding nicht vertraust. Das heißt also, sichere, verlässliche, im positiven Sinne nutzbare Roboter um uns rum zu haben, das ist der Trend. Und da sind einige Industrien schon relativ gut unterwegs und andere haben noch nicht mal angefangen zu denken. Ja? Aber in der Logistikbranche wird das ein Riesenthema werden. Häfen ein Riesenthema.
Genauso wie das Thema Nachhaltigkeit und damit die Frage, wie Schiffe und Häfen in Zukunft klimaneutral betrieben werden können. Im Moment testen Reedereien dabei etwa grünes Methanol, Ammoniak oder synthetisches Flüssiggas, so MSC-Chef Sören Toft. Persönlich glaube ich nicht, sagt Toft, dass 4 oder 5 verschiedene Treibstoffe die Lösung sind. Es ist auch nicht besonders umweltfreundlich, wenn man 4 oder 5 verschiedene Tankstellen in einem Hafen hat. Deshalb hoffe er, sagt Toft, dass sich am Ende 1 oder 2 umweltfreundliche Treibstoffe durchsetzen. Soweit ist es aber noch nicht. Im Moment liegt das Problem auch weniger bei den Rädern als bei der Industrie, die mehr grünen Wasserstoff herstellen muss, als Basis für grüne Treibstoffe, sagt Malte Siegert vom NABU Hamburg.
Einige Schiffe sind ja heute schon Methanol-ready, sowohl in der Handelsschifffahrt, wie das MSC oder auch Maersk schon bereits bestellt haben, aber auch in der Kreuzschifffahrt. Und insofern ist das jetzt sozusagen ein Anfang und der ist ganz hoffnungsvoll, aber da muss sich viel tun auf der Angebotsseite für das Thema Wasserstoff. Und das betrifft auch und vor allem die Häfen, die dann ja quasi die Schnittstellen bieten sollen für das Thema energetische Transformation.
Themen, die sicher auch auf der nächsten Welthafenkonferenz im kommenden Jahr diskutiert werden. Dann nicht in Hamburg, sondern in Kobe in Japan.
Die Welthafenkonferenz vergangene Woche hier bei uns in Hamburg. Dietrich Lehmann war das. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Und jetzt bitte mal ganz genau hinhören.
Wir passen, wir entern und wir legen aus und setzen die Segel.
Das Lied des Segelschulschiffes Gorch Fock. Wir brassen, wir entern und wir legen auf, heißt es da. Und wer mal wissen möchte, was das konkret bedeutet, zu brassen, der kann es erleben. Und zwar auf der Viermastbark Peking. Vor einiger Zeit konnten ja schon mal Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts beim Brassen ordentlich mit anpacken. Und Ende Oktober zum Saisonabschluss im Hafenmuseum, da soll es dazu nochmal die Chance geben. Bei mir im Studio ist jetzt Petra Volkwarzen aus unserem Hafenkonzertteam. Moin Petra.
Moin.
Petra, du segelst ja regelmäßig und gern auf traditionellen Segelschiffen. Und wenn es ums Brassen geht, da kennst du dich mittlerweile auch ganz gut aus, oder?
Ja, schon. Brassen, das bedeutet ja, dass man die Rahen, also die Querstangen am Mast, an denen die Segel befestigt sind, schwenkt, je nachdem, nach Backbord oder Steuerbord, damit die Rahsegel richtig zum Wind stehen. Auf dem Schiff, auf dem ich immer mal wieder als Crew mitsegle, ein sogenannter Top-Segelschoner ist das. Da gibt es nur 3 Rahen und dementsprechend 3 Taue an jeder Seite zum Ziehen oder Vieren, also Nachlassen. Die Peking hat insgesamt 18 Rahen.
Holla, ganz schön viel.
Das ist von der Dimension her doch nochmal ein anderer Schnack.
Kann man wohl sagen. Nun segelt die Peking ja nicht mehr, sondern liegt fest und ohne Segel an ihrem Liegeplatz im Hansahafen. Warum muss denn da trotzdem noch gebrasst werden?
Ja, weil die Peking auch als Museumsschiff eine voll funktionstüchtige Takelage hat. Die Takler haben das Rigg bei der Restaurierung so wiederhergestellt, dass das Schiff segeln könnte. Und dann ist es eben wichtig, alles gelegentlich mal zu bewegen, um alles funktionsfähig zu halten. Aber auch, um eben nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erklären und zeigen zu können, wie das Ganze so funktioniert an Deck. Einfach hochgucken in die Masten und staunen, das ist das eine. Selbst mit Anpacken nochmal was anderes. Da versteht man die Zusammenhänge gleich viel besser.
Selbst mit Anpacken, genau darum geht es, denn Hörerinnen und Hörer des Hamburger Hafenkonzerts können auch diesmal wieder mit dabei sein.
Ja, genau. Weil das Team im Hafenmuseum weiß, wie interessiert unsere Hafenkonzerthörerinnen und Hörer sind, wenn es um solche maritimen Aktionen gibt, gibt es wieder ein exklusives Mitmachangebot. Am 31. Oktober, das ist ja der Reformationstag, also ein Feiertag, da gibt es 2 Termine zum Brassen auf der Peking. Einmal um 10 und nochmal um 14:30. Laura Lünenschloss, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben und die beim Hafenmuseum die sogenannte Hafenmanufaktur leitet, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erklären, wie alles funktioniert und die Kommandos geben, etwa so.
Gut, wir brassen mal ganz langsam nach Steuerbord.
Auf der Peking ist es so, dass die besonders schweren unteren Rahen mithilfe einer Brasswinde synchron bewegt werden können. Da heißt es dann kurbeln. Die leichteren oberen Rahen werden einzeln per Hand bewegt. Laura Lünschloss, die erklärt das immer toll und hat selbst ganz viel Freude dran, Gästen auf der Peking das Mitmachen zu ermöglichen.
Fürs Schiff finde ich es einfach schön, nochmal alles zu bewegen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch total schön, jetzt interessierten Menschen das mal näher zu bringen, mal zu erklären, was es überhaupt ist und warum und alle zusammen hier mal anpacken und noch mal ein bisschen Leben hier aufs Schiff zu bringen.
Und diejenigen, die schon mal dabei waren, hatten viel Spaß und haben viele neue Eindrücke mitgenommen.
Wie viele Menschen im Grunde genommen benötigt wurden in der damaligen Zeit, um so ein großes Segelschiff zu bewegen? Und das ist so interessant zu erfahren.
Ja, das klingt wirklich toll. Bleibt nur noch die Frage, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt machen müssen, wenn sie am 31. Oktober Zeit haben und mitmachen wollen.
Das ist ganz unkompliziert. Man schickt einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Peking zum Anfassen ans Hafenmuseum. Die Mailadresse, die ist leider ein ziemlicher Buchstabensalat. Daher sage ich sie mal langsam. Wir wiederholen sie natürlich auch gleich nochmal. verlosung@dhamm.shmh.de. DHAM, das steht für Hafenmuseum, das andere für Stiftung Historische Museen. Nochmal die Mailadresse verlosung@dhamm.shmh.de. Wer jetzt nicht mitschreiben konnte, vielleicht später nochmal in den Hafenkonzert-Podcast reinhören. Das Team vom Hafenmuseum verschickt dann eine Bestätigung. Beim Termin am 31. Oktober sollte man bitte festes Schuhwerk tragen und so etwa 2,5 Stunden Zeit mitbringen. Dann wird das sicher ein richtig schönes maritimes Erlebnis.
Und apropos 31. Oktober, das, Petra, ist ja überhaupt ein Tag, an dem man so einiges erleben kann. Im Hafenmuseum, aber auch in vielen anderen Museen.
Allerdings, Sea for Free ist auch in diesem Jahr wieder das Motto. Hinkommen und gucken, ohne dass man Eintritt zahlen muss. In Hamburg machen ganz viele Museen mit, von A wie Altona-Museum bis Z wie Zaubermuseum. Im Hansahafen, da kann man sich die Schiffe der Stiftung Hamburg Maritim ansehen. Die MS Bleichen, das Dampfschiff Scharhörn oder den Schlepper Fairplay. Nebenan im Hafenmuseum gibt's Live-Musik und auch sonst noch einiges zu erleben, sagt Ursula Riechenberger aus dem Team.
Das Motto im Hafenmuseum ist Genuss. Genuss im Hafen. Wir werden auf dem Vorplatz verschiedene Verkostungsangebote haben, von Bier über Whisky zu Gewürzen, Tee und Kaffee. Lieferketten angucken, wo kommen die Rohstoffe her, wie wird es verarbeitet, und dann soll der Genuss auch im Vordergrund stehen, dass man alles probieren kann. Wir haben einen Vortrag von Michael Batz zum Chilehaus. Natürlich die Peking frei zugänglich. Und für alle zum Mitmachen gibt es eine Genussrallye, die das Hafenmuseum auf ganz neuem Weg zugänglich macht.
Also, ob aktiv beim Brassen oder nur so zum Gucken, am 31. Oktober lohnt sich ein Besuch im Hansahafen auf jeden Fall. Vielen Dank, Petra, dass du da warst. Ja, und wir wünschen allen, die da hingehen, viel Spaß. Und hier nochmal die Mailadresse fürs Brassen auf der Peking: verlosung@dhamm.shmh.de. Sie ist ein Hamburger Wahrzeichen, die Kühlbrandbrücke. Viel wurde ja in der vergangenen Zeit über die Zukunft der Brücke diskutiert, aber man darf nicht vergessen, die Kühlbrandbrücke ist dieses Jahr 50 geworden. Zu diesem Jubiläum hat der Hamburger Journalist, Theologe und Philosoph Frank Hoffmann ein Buch geschrieben. Hamburgs Kühlbrandbrücke, Geschichte und Geschichten heißt es. Daniel Kaiser stellt Ihnen das Buch vor, und darin geht es natürlich auch um den feierlichen Akt, mit dem die Kühlbrandbrücke eröffnet wurde, von Bundespräsident Walter Scheel.
Möge sie für alle Zukunft ein weiteres Zeugnis von dem Unternehmungsgeist und dem Willen Hamburgs sein, mit der Zeit Schritt zu halten.
Es war ein trubeliges Fest am 20. September 1974. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schulz musste sich erstmal Gehör verschaffen.
Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ja, ihr müsst mal einen Augenblick ruhig sein, weil der Bundespräsident das sonst nicht hören kann.
Eine Sternstunde in Hamburgs Geschichte. Die Menschen waren damals elektrisiert, erzählt Frank Hofmann, der jetzt ein Buch über die Geschichte der Kühlbrandbrücke geschrieben hat.
Es war ein neues Wahrzeichen der Stadt. Die Leute waren viel mehr interessiert, als man damit gerechnet hätte. Also man hatte 50.000 Münzen zum Beispiel geprägt für die, die am Eröffnungswochenende rübergehen wollen. Und es kamen 200.000 Leute. Es gab Tumulte bei der Münzausgabe. Die Polizei musste einschreiten. Es war ein riesiges, aber positiv aufgeladenes Volksfest, trotz stürmischer Witterung.
Schnell überschlägt man sich damals mit Superlativen. Die Kühlbrandbrücke sei ein Triumphbogen über dem Hamburger Hafen. Und im ersten Jahr wird sie als Europas schönste Brücke gekürt. Ausschlaggebend war eines:
ihre ungeheure Eleganz. Ich glaube, jeder Hamburger kennt diesen Anblick, zumindest von der A7. Sie ist ein monumentales Bauwerk, aber sie wirkt gar nicht so. Sie wirkt ungeheuer elegant, wie sanft dieser Fahrbahnstreifen sich über den Kühlbrand spannt. Diese Pylonen, die 88 Stahlseile, alles fügt sich zu einem harmonischen Ganzen.
Frank Hofmann erzählt in seinem Buch von der alten Idee einer Elbquerung, von Napoleons Versuchen und von Hitlers Plänen für eine gigantische Hafenbrücke. Ende der 60er Jahre beginnt in Hamburg das Containerzeitalter. Der Hafen braucht Anschluss. Die Pläne für eine Brücke werden konkreter. Spannend, unter der Fahrbahn in der Brücke befindet sich ein Hohlraum. Der war angeblich mal für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen.
Dann habe ich Kontakt gehabt zu einem früheren HPA-Ingenieur, der für die Brücke auch zuständig war, und der sagte völlig richtig, da gibt es einen Übergang, es gibt Aufzüge in den Pfeilern dafür, und das war tatsächlich so geplant.
Weil man aber auch Personal für den Betrieb hätte abstellen müssen, hat man am Ende darauf verzichtet.
Das machen wir nicht. Die Fußgänger und Radfahrer sollen weiterhin die Fähre benutzen, weil zu Anfang liefen ja auch noch Fähren zwischen Waltershof und Neuhof.
Seit 50 Jahren begleitet die Kühlbrandbrücke nun die Menschen. Sie ist jetzt ein Wahrzeichen auf Abruf. Der Abriss ist beschlossen. Aber so ganz will Frank Hofmann das nicht glauben. Er geht davon aus, dass sich verkehrspolitisch noch einiges bewegen wird. Ein Hamburg-Blick ohne Kühlbrandbrücke?
Ich kann mir nicht vorstellen, als ich von Stuttgart nach Hamburg zog, war der Blick auf die Kühlbrandbrücke für mich das, wo ich dachte, hier bist du in einer anderen Welt. Das ist eine Großstadt voller Eleganz und Schönheit. Und ohne die Kühlbrandbrücke ist Hamburg beschädigt.
Sagt Frank Hoffmann. Hamburgs Kühlbrandbrücke, Geschichte und Geschichten heißt sein Buch. 185 Seiten hat es. Im Ellert und Richter Verlag ist es erschienen und es kostet 25 €. Der Museumshafen Övelgönne ist eine wahre Schatzkiste, wenn es um historische Schiffe und damit um das maritime Erbe unserer Stadt geht. Und schon bald, im November, da soll ein neues Besucher- und Informationszentrum eröffnet werden. Nach vielen Jahren der Vorbereitung. Auf einem alten Ponton aus dem Hamburger Hafen wurde ein neues Gebäude gebaut. Und vor kurzem, da wurde alles vom Bauplatz im Harburger Binnenhafen rüber nach Övelgönne geschleppt. Petra Volkwarzen war fürs Hafenkonzert bei der Überfahrt mit dabei.
Auf diesen Moment haben sie lange gewartet. Im Harburger Binnenhafen setzen sich die Schlepper in Bewegung. Das schwimmende Besucherzentrum ist auf dem Weg zum Liegeplatz in Övelgönne. Heino Schlichting vom Museumshafen strahlt übers ganze Gesicht.
Geht los. Wir sind unheimlich gespannt, was jetzt auf uns zukommt, ob das alles klappt, ob wir überall durchpassen. Aber die Fachleute sagen, ja, es geht.
Das zweigeschossige Gebäude soll mit seiner grünen Farbe an einen traditionellen Hafenlieger erinnern. Der erste Entwurf stammt von Architekt Volkwin Mark, der den Museumshafen Övelgönne mal mitgegründet hat. Um die Ausführung hat sich das Hamburger Büro Planwerk gekümmert, das unter anderem auf Hausboote spezialisiert ist. Architekt Carsten Sittel ist bei der Überführung mit an Bord.
Dieses Gebäude sieht relativ schlicht aus, natürlich im besten Sinne schlicht. Es hat aber durchaus seine großen konstruktiven Herausforderungen gehabt. Es ist eine Mischung aus Stahl- und Holzbau, beide statisch tragend.
Die Passage vom Bauplatz im Harburger Binnenhafen bis zur Schleuse ist Maßarbeit.
Du hast quer ab 1,5 Meter, hinten Meter.
Dann geht es durch die Schleuse.
Jetzt laufen wir gerade aus der Harburger Binnenhafenschleuse in die Süderelbe ein. Das ist ein großartiger Moment, weil das Tor geht auf, natürlich irgendwie auch Sinnbild dafür ist, dass jetzt etwas ankommt und fertig wird. Ich freue mich sehr.
Björn Nikolaisen, der Geschäftsführer des Museumshafens, zeigt unterwegs, wo er künftig arbeiten wird. Nach vielen Jahren bekommt er in dem schwimmenden Gebäude nun endlich ein richtiges Büro.
Es hat eine Heizung. Ich muss nicht mehr morgens, wenn ich komme, als erstes den Gasofen anmachen, dann eine Stunde in meiner Outdoor-Jacke dort sitzen.
Auch eine Dusche für Gastlieger des Museumshafens und Toiletten gibt es künftig. Die Treppe hoch geht's zum Herzstück des Gebäudes, in den großen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum. Mit hoher Holzdecke und sehr hell durch die vielen Fenster. Die Sitzbänke rundherum sehen aus wie Bugskisten auf Schiffen. Da kommen die Klappstühle rein, wenn sie nicht gebraucht werden.
Volkwin Mark hat von vornherein gesagt, das muss ganz rundum alles belichtet sein. Es müssen also ganz viele Fenster drumherum sein. Und es müssen dann links und rechts eben auf Schiffen übliche Bugskisten sein, um, genau wie wir es jetzt gemacht haben, das Mobiliar eben aufzunehmen.
Künftig soll es hier oben eine Ausstellung geben.
Wir wollen hier also den Besucher informieren, wie war das früher im Hafen, wie sah der Hafen früher aus, welche Schiffe fuhren da. Und dann kann er eben aus dem Fenster gucken und kann dann sagen, oh, guck mal, ja, da liegt so ein Schiff.
Für Veranstaltungen können die Ausstellungstafeln schnell beiseite geräumt werden.
Versammlung natürlich für den Verein, das ist klar, oder mal eine kulturelle Veranstaltung und letztendlich natürlich auch mal für Feiern. Denn grundsätzlich wollen wir mit dem Lieger hier auch den Verein und den Erhalt der Schiffe eben auch finanzieren.
Auf dem Weg nach Övelgönne hat das schwimmende Besucherzentrum mittlerweile die Kattwigbrücke erreicht. Hier wartet schon eine ganze Flotte von Schiffen aus dem Museumshafen.
Die Polizeinachbarkasse Otto Laufer, das Zollboot Präsident Schäfer, die Festmacherboote Hein, Jakob, Fiete, die Barkasse Altona. Und das ist ein richtiger Övelgönner Familienausflug heute, um den Lieger zu begrüßen.
Bei der Ankunft am Museumshafen Övelgönne wird das Besucherzentrum klangvoll begrüßt. Dann heißt es Leinen über und festmachen. Der endgültige Liegeplatz ist erreicht. Zur Feier des Tages gibt es Musik. Dazu Bratwurst vom Grill und Getränke. Auch Architekt Volkwin Mark ist gekommen. Mit dem schwimmenden Gebäude, sagt er, hat der Verein, in dem er nach wie vor Mitglied ist, künftig noch mehr Möglichkeiten.
Um vital zu bleiben. Dieser Museumshafen ist der vitalste in ganz Deutschland. Man kann hier wunderbar zum Beispiel Hochzeiten feiern. Man kann hier wunderbar runde Geburtstage feiern. Aber das Wichtigste ist alles rund um die Segelei. Und jetzt hat der Verein einen Platz. Er kann hier arbeiten, er kann oben Veranstaltungen jeder Art machen.
Bis zur offiziellen Eröffnung im November müssen jetzt noch weitere Arbeiten erledigt werden. Die Vereinsmitglieder im Museumshafen Övelgönne aber freuen sich schon jetzt riesig über ihr künftiges Besucherzentrum.
Es ist toll geworden.
Also eigentlich passt es haargenau hier rein. Es ist einfach schön anzusehen. Ja.
Das neue schwimmende Besucherzentrum im Museumshafen Övelgönne. Wir vom Hafenkonzert halten Sie natürlich auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Und von der offiziellen Eröffnung im November berichten wir dann natürlich auch. Und das war's schon wieder für heute. Nächste Woche, da sind wir natürlich wieder für Sie da. Dann mit dem noch relativ neuen Chef der HADAG. Seit August 23 ist Martin Lobmeier im Amt. Wir werden mit ihm sprechen über die wichtigen Fährverbindungen im Hamburger Hafen und über die Elbe, über Personalmangel und über umweltfreundliche Schiffe. Martin Lobmeier zu Gast bei Kerstin von Stürmer und Dietrich Lehmann hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Und das war's für heute. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.